Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns Ihre Meinung zu Parität darlegen. Es ist ja so, dass die Liste der europäischen Staaten, die Paritätsgesetze verabschiedet haben, lang ist und dass wir sie auch nicht ignorieren können. Ich trage die Länder gerade noch einmal vor. Das ist Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Polen, Portugal, Slowenien, Spanien, Albanien, Kroatien, Bosnien, Herzegowina, Irland, Moldawien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und San Marino. Deutschland belegt hier den Platz 47 im weltweiten Ranking zum Thema Frauen in den Parlamenten. Und die FDP hat sich ja damit beschäftigt. Ich habe gesehen, dass Sie ja auch selber einen Antrag eingegeben haben seitens der Fraktion, wo Sie dann kritische Anmerkungen gemacht haben, Frau Bauer, zur Gestaltung der Reformkommission. Aber das werden Sie uns jetzt sicher selber sagen. Die Chancengleichheit ist Ihrer Partei ja ein zentrales Anliegen. Sie wollen, dass sich mehr Frauen politisch engagieren. Allerdings haben wir festgestellt in der Wahl, Traut, ich zitiere jetzt, eine paritätische Wahlliste geht jedoch an den Ursachen vorbei und schränkt die Wahlfreiheit der Bürgerinnen und Bürger ein. Hier sind sich FDP und die CDU/CSU leider einig. Wir vertreten dazu natürlich andere Meinungen. Wir hören Ihnen jetzt gern zu, liebe Frau Bauer.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie sich heute Abend die Zeit nehmen. Aber Sie haben es schon richtig angesprochen. Hier glaube ich, weiß nicht, ob wir heute Abend tatsächlich zum Konsens hier kommen werden, denn Sie haben das schon richtig auch zusammengefasst. Die FDP teilt das Ziel, mehr Frauen in die Parlamente zu bekommen. Wir unterscheiden uns aber beim Weg dorthin explizit, weil wir dabei eben nicht auf ein Paritätsgesetz setzen. Und Sie haben viele Länder vorgelesen, die führend sind. Es gibt auch weitere europäische Länder, vor allem die skandinavischen Länder, Schweden beispielsweise, die über kein Paritätsgesetz verfügen, aber trotzdem einen sehr hohen Frauenanteil in den Parlamenten haben. Ich bin ja Vorsitzende der nordischen Gruppen im Deutschen Bundestag. Das umfasst alle skandinavischen Länder, Finnland, Norwegen, Schweden, Estland. Und wir haben uns da auch zur Aufgabe gemacht, uns da auch nochmal explizit die Länder vor Ort anzuschauen. Und für mich ist klar, wenn wir tatsächlich mehr Frauen im Deutschen Bundestag haben wollen, und dazu haben wir auch einen Antrag eingebracht, mehr Frauen in die Parlamente, in den Deutschen Bundestag, aber auch Bayerische Landtag, das ist eigentlich völlig egal welches Parlament, bis hin zum Kreisparlament, dann ist es aus unserer Sache Aufgabe der Parteien, entsprechend zu sorgen, dass die Listen möglichst ausgewogen aufgebaut sind. Zugleich ist es aber Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen zu setzen. Und wenn ich jetzt hinschaue und Diskussionen verfolge, die aktuell in diesen Tagen oder vor 2 Wochen stattgefunden haben, und Sie kennen wahrscheinlich die Berichterstattung von der Belia Bach, das Thema Sexismus im Deutschen Bundestag, da muss ich schon die Frage stellen, wenn wir mehr Frauen im Deutschen Bundestag wollen, dann müssen wir auch beim respektvollen Umgang miteinander anfangen. Und was mir sehr, sehr wichtig ist, auch bei der Familienfreundlichkeit. Denn wenn wir in die Reihen des Deutschen Bundestages schauen, dann, wenn wir Frauen haben, dann sind es Frauen, die durchaus schon erfahrener sind, die auch schon eher gehobeneren Alters. Wenn es wirklich um junge Frauen geht, dann spielt das eine unglaubliche Rolle. Und wenn ich jetzt meinen Fall annehme, ich bin mit Anfang 30 die jüngste Abgeordnete 2017 gewesen. Und wenn ich aus Bayern komme, aus Niederbayern komme und mit einem Kind nach Berlin anreisen möchte, dann ist es ein anderer Aufwand, als wie wenn ich von Hamburg komme oder aus Schleswig-Holstein komme. Und ich glaube, dieses familienfreundliche Parlament, da haben wir noch große Schritte hin. Und mit welchem Land vergleiche ich mich da? Mit Australien. Und zwar mit keinem weniger als Jacinda Ardern, die einfach ihr Kind mit ins Parlament mitnehmen kann, das dort bei einer Rede einem Kollegen in die Arme drücken kann. Und es ist völlig in Ordnung. Da wird vielleicht einmal das thematisiert, aber es ist völlig in Ordnung. Und so ein Parlament wünsche ich mir und dafür machen wir uns stark, dass sowohl die Strukturen so geändert werden, dass der Code of Conduct funktioniert und zugleich, dass die Parteien da stärker darauf achten. Und ich habe ja nicht nur die Aufgabe als frauenpolitische Sprecherin, für den Deutschen Bundestag, für die Bürgerinnen und Bürger tätig zu sein, natürlich, sondern auch in die Partei. Und wir haben auch dort den Parteireformprozess angestoßen 2019, der natürlich involviert war, dass wir erstmalig nach über 30 Jahren moderne Gesellschaftspolitik wieder zur Sprache gebracht haben, aber der sich auch mit einer klaren Zielvereinbarung verabschiedet hat. Und die FDP hat das Ziel, künftig bei Listen 30% Frauen abzubilden. Das ist eines der Ziele, das wir immer stetig anheben werden, bis wir auch die 50% erreichen. Es ist ein Prozess und ich weiß, viele sagen, oh, das geht nicht schnell genug. Ich glaube, es ist aber schon wichtig, dass man die Menschen nicht vor den Kopf stoßt und Liberale lehnen Quoten einfach ab. Die Diskussion kann man führen, die wird aber nicht sonderlich erfolgreich sein. Wenn ich aber Menschen zum Mitmachen bewegen will, dann habe ich gesagt, möchte ich so machen, wie es in der Wirtschaft gang und gäbe ist, mit klaren Zielen, mit Zielvereinbarungen und die müssen dann auch erreicht werden. Und das so haben wir uns den Prozess vorgenommen. Deshalb stehen wir dem Paritätsgesetz kritisch gegenüber. Da mache ich auch keinen Hehl daraus. Ich möchte jetzt auch an der Stelle gar nicht verbergen, auch wenn in wenigen Tagen eine Bundestagswahl ist und irgendwas anderes versprechen. Da gibt es natürlich unterschiedliche juristische Einstufungen. Da gibt es ja auch jetzt dann schon die ersten Gerichtsurteile. Da werden noch weitere folgen. Es gibt die Auslegung der Rechtsmittel und es gibt eine andere Auslegung. Wir kommen zum Schluss, dass das Paritätsgesetz so in der Art und Weise nicht verfassungskonform ist. Aber ich weiß, da gibt es auch eine andere Auslegung, die wir gerne auch diskutieren können. Aber so ist unser Standpunkt. Ich weiß davon, dass es funktionieren kann. Denn wir haben in Bayern, wo ich mich stark gemacht habe für die Liste, auf den aussichtsreichen Plätzen unter 20, 30% Frauenanteil. Wir haben auch 2 Migranten. Ich glaube, da schreiben wir für die FDP ein sehr modernes Licht. Einer kommt davon aus Niederbayern. Wir haben in Niederbayern eine Frau. Ich bin die Spitzenkandidatin und mit Murnat Al-Halak haben wir einen jungen Mann mit Einwanderungsgeschichte, Iraker, der mit 11 Jahren nach Deutschland kam. Und ich glaube, diese Vielfalt für Niederbayern und jeder von Ihnen kann sich vorstellen, wie Niederbayern ist. Und dann kommt erst ein Mann. Ich glaube, das ist undenkbar gewesen. Andere Parteien, die das immer vorne wegschieben, die haben diese Vielfalt gar nicht. Und wir stellen sie vorne dran. Und es schaut aktuell gut aus, dass wir auch mit dieser Mannschaft einziehen werden. Aber das sollen die Bürgerinnen und Bürger dann am 26.09. entscheiden. Mir ist es wichtig, Vielfalt. Und das ist einerseits das Geschlecht, andererseits aber die kulturelle Vielfalt und die Lebensläufe. Ich fasse das ohnehin viel, viel weiter, als wir das immer häufig in der Diskussion tun.
Zu dem Antrag, den Sie damals gestellt haben, wie der Frauenanteil im Bundestag erhöht werden kann, der wurde ja nur von Ihrer eigenen Fraktion positiv verbeschieden. Wenn Sie uns da noch ein bisschen erklären können, wo Sie die Haupthürden sehen. Und dann wollte ich das andere noch aufgreifen mit der Familienfreundlichkeit. Im Bayerischen Landtag hat es ja unter Barbara Stamm dann auch sehr gut funktioniert. Einfach weil Druck aus dem Parlament kam, dass das Ganze familienfreundlicher gestaltet wird. Also da stimme ich Ihnen völlig zu. Und es könnte dem Bundestag dann auch gelingen.
Es ist im Deutschen Bundestag oft so, dass Anträge der Opposition keine Mehrheit finden, leider. Das ist jetzt wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches. Ich habe aber aus den Reihen der Union ganz häufig Zustimmung erhalten, auch im Zwischengespräch nur über die Diskussion, warum man Oppositionsanträgen nicht zustimmt, möchte ich jetzt gar nicht mich auslassen. Ich finde, das ist ineffizient, aber das ist ein separater Punkt. Ich bin jemand, der auf Effizienz gesteuert ist. Und ich glaube, im politischen Handeln können wir da durchaus noch einige Punkte auch verbessern. Wo ich Handlungsbedarf sehe, ist tatsächlich im Thema Code of Conduct im Deutschen Bundestag. Wie gehen wir im Parlament miteinander um? Und meine damit keine harten Debatten. Wir dürfen hart diskutieren. Wir dürfen unterschiedlicher Meinung sein. Wir dürfen da auch wirklich harte Argumente austauschen. Das ist keine Frage. Das gehört dazu. Aber dann unter die Gürtellinie zu gehen, Frauen das Recht abzusprechen, wenn sie keine Kinder haben, im Parlament zu sein. Frauen das Recht abzusprechen, wenn sie jung sind und noch keine Familiengründung haben. Das Recht abzusprechen, dass sie über Familienpolitik sprechen können und wollen. Also das sind so Punkte, das passiert im Parlament regelmäßig, bis hin dann zu solchen Übergrifflichkeiten wie bei der Belia Bach. Und ich toleriere das nicht. Ich habe das letztens auch der Welt und der Zeit gesagt, ich toleriere das nicht. Wenn ich es selbst vielleicht noch nicht erlebt habe, diese Sprüche habe ich schon erlebt und ich habe auch erst vor wenigen Monaten erlebt, dass ich gefragt worden bin, warum ich erneut für den Deutschen Bundestag kandidiere. Ich werde doch im geburtenfähigen Alter. und das von einem, in dem Fall SPD-Kollegen, der ausscheidet. Und dann muss ich schon die Frage stellen, wie viel Arbeit haben wir denn da eigentlich noch? Also das ist ja Wahnsinn. Also eine Frau einzustufen, ob sie jetzt hat, und ich glaube, Frauen können beides. Sie können sehr gut Mutter sein, sie können sehr gut eine Familie gründen, sie können sich genauso gut beruflich entwickeln und sie können auch Verantwortung für unser Land übernehmen. Da bin ich zutiefst überzeugt. Und da müssen wir ansetzen, das ist mir äußerst wichtig, bis hin aber auch zu sexuellen Übergrifflichkeiten. Denn unter Abgeordneten ist das weniger oft der Fall, aber es passiert bei den Mitarbeitern oft auch. Das ist keine Seltenheit. Und ich will kein Parlament haben, in der solches akzeptiert wird, sondern ich will da ganz klare Rahmen haben, einen klaren Code of Conduct im Deutschen Bundestag verabschieden, mit einer klaren Anlaufstelle, die anonym ist, dessen externe Einheit ist. Meistens sind das so Rechtsanwaltsagenturen, die sich darum auch bemühen, um wo sich Mitarbeiter, wo sich Angestellte des Deutschen Bundestages, wo sich Abgeordnete hinwenden können, wenn sie Fall einer solchen Übergrifflichkeit werden. Und das ist mir äußerst wichtig, weil die Kollegin hat das erlebt, ich kenne sie persönlich sehr gut und ich möchte nicht, dass es weiteren Menschen so geht. Passiert auch leider gegenüber jungen Männern dann in eine andere Richtung. Aber das ist halt für mich wirklich der erheblichste Grund, weil es eben da auch Vorfälle jetzt gab. Und der zweite Punkt ist eben diese Familienfreundlichkeit, weil ich glaube, damit erreichen wir den Kulturwandel. Es gibt auch junge Väter, die gerne die Kinder mal mitnehmen wollen oder einfach mitnehmen müssen, sagen wir es mal so. Und ich will, dass das eine Selbstverständlichkeit wird, dass das einfach wir da was anderes ausstrahlen. Und ich werde häufig gesagt, na ja, im Deutschen Bundestag gibt es das ja, es gibt einen Stillraum. Und wenn ich Ihnen sage, der Stillraum ist so anonym gestaltet, das ist schlimmer wie ein Wartezimmer beim Arzt, das ist so anonym gestaltet, ich weiß nicht, welches Kind da drin spielen wird, so lieblos. Und ich wünsche mir das einfach, das muss mehr sein, das muss in unseren Köpfen, in unseren Handeln und Tun völlig akzeptabel sein, wenn eine Abgeordnete mit Kinderwagen herschiebt, weil sie sich jetzt gerade in dieser Lebenssituation befindet. Und es muss auch gang und gäbe sein, dass sie ihr Kind mit reinnimmt und einfach drin sitzt mit dem Kind und das Kind ist still, solange es nicht schreit, ist alles gut. Und wenn es mal schreit, dann um Gottes Willen, dann ist es menschlich.
Also da haben Sie unsere vollste Unterstützung. Das ist eigentlich selbstverständlich. Und ich hätte natürlich gerne gehört, was Sie zu dem Kollegen gesagt haben aus der SPD.
Ich habe zum Kollegen der SPD gesagt, ja, vielen Dank für die Frage. Und du, ich habe mein Leben ganz gut selbst im Griff und ich weiß, was ich möchte und weiß, was ich kann. Und dann hat er mich angeguckt, so war das doch gar nicht gemeint, sage ich. Also allein diese Äußerung, ich möchte das jetzt gar nicht tiefer legen, weil sonst geraten wir möglicherweise in einen Streit. Weil da geht's bei mir schon los, was ist im Kopf vorgegangen, dass ich so eine Frage überhaupt stelle? Und welcher junge Mann bekommt die Frage gestellt, du bist jetzt zwischen 30 und 35, du bist doch im geburtenfähigen Alter? Ich glaube, kein einziger.
Nein, das könnte sich auch bessern, wenn das selbstverständlicher wäre, weil eben mehr Frauen und durchaus auch junge Frauen im Parlament vertreten wären. Jetzt greife ich auf, was Christian Lindner ja überall verkündet. Nie gab es mehr zu tun. Was wird denn die Frau Bauer als erstes in Angriff nehmen? Die FDP, da braucht man auch nicht drum rumreden, wird ja eine entscheidende Kraft haben. Am Sonntagabend und sein. Im Blick auf Parität, was könnten Sie sich vorstellen, wo Sie anpacken?
Also im Hinblick auf Parität oder überhaupt mehr Frauen im Deutschen Bundestag, das ist ja auch, glaube ich,
beides, ja. In erster Linie. Sie sind ja in Ihrem Antrag über das hinausgegangen, was eigentlich Ihre Partei sagt.
Genau, ja, aber das, wir haben einen Fraktionsbeschluss, deshalb freut es mich immer, wenn Menschen dann mich trotzdem unterstützen und progressiver sind. Genau das, was ich vorhin gesagt habe, das würde ich angehen, wenn Sie sagen, Richtung Parität. Wenn Sie sagen, frauenpolitische Themen weiterfassen, dann ist mir ein ganz großes Herzensanliegen die Umsetzung der Istanbul-Konvention. Mhm. Und da weiche ich nicht ab. Deutschland hat so einen schlechten Stellenwert in dem Bereich. Ja. Das muss mit auf die Agenda, aber auch so Dinge wie das Thema Lohnsteuerklassen, und so vieles mehr. Also das sind so Punkte. Das geht aber dann eher Richtung, wenn es um Berufsalltag geht, wenn es um auch Altersvorsorge geht, Care-Berufe, diese Dinge auch anzusprechen. Das muss auf der Agenda stehen. Auch Alleinerziehende, Freibeträge, all diese Punkte. Bis hin auch zur Parität im Thema Familie, das Thema Partnerschutz, das Thema Elternzeitmonate ausrollen, erweitern, damit wir dort erreichen, dass die Care-Arbeit und die Erwerbsarbeit gleichermaßen auf die Schultern der Eltern aufgeteilt wird, dass dann sicherlich zwei Frauen sein können, zwei Männer sein können, aber eben auch, dass ein Mann und eine Frau sein können, diese Möglichkeit.
Wir haben uns ja heute bewusst auf den Fokus Parität festgelegt, weil wir immer noch dieses Aktionsbündnis haben zum Thema Parität. Es gibt zwar auch einen neuen Verein, und von daher beleuchten wir nicht das ganze Spektrum der Frauenpolitik. Aber ich möchte jetzt die Damen, die hier noch versammelt sind, natürlich einladen, ihre Fragen an die Frau Bauer zu stellen. Was Sie bis jetzt gesagt haben, Frau Bauer, da haben Sie unsere volle Zustimmung. Und wo es irgendwie geht, arbeiten wir da auch weiterhin gerne mit Ihnen zusammen und unterstützen das.
Ich wollte nachfragen, und zwar, Frau Bauer, weil Sie sagten, Ihnen liegt die Istanbul-Konvention so am Herzen, was Sie da konkret meinen. Meinen Sie da diese 15.000 Familienplätze, die immer noch fehlen, weil die Istanbul-Konvention, die ist ja schon seit 2018 ratifiziert, also die Bundesregierung hat da ja schon dafür gestimmt. Das ist ja die Istanbul-Konvention, das ist ja so ein Schutzsystem für Gewaltopfer.
Ja, eigentlich sehr, sehr vieles. Also es sind einerseits die 15.000, haben Sie jetzt gesagt, ich glaube sogar sind 14.500 an der Zahl fehlen Frauenhausplätze deutschlandweit. Das ist der eine Punkt, aber auch überhaupt eine Finanzierung der Frauenhäuser und zwar deutschlandweit einheitlich. Welchen Anteil trägt die Bundesebene, welchen Anteil trägt die Landesebene, bis hin, was tragen die Kommunen? Also eine einheitliche Finanzierung der Frauenhäuser. Aktuell wird es häufig gesagt, auf Bundesebene ist Aufgabe der Länder und der Kommunen. Das ist aber für mich nicht ausreichend, denn somit ist der Wohnort der Frau abhängig von ihrem Schutz, je nachdem, wie die Schutzfunktion ausgebaut ist. Das ist einer der Punkte. Der zweite Punkt ist Präventionsarbeit, auch das Thema Second Stage, also nach einem Frauenhausaufenthalt. Täterarbeit, viel, viel mehr Angebote zum Thema Täterarbeit, weil ein Täter wird häufig der mehrmals Täter in seinem Leben. Das ist nicht gewahrt, dass er es bei einmal bleibt. Bis hin dazu, dass wir einfach auch dann genügend Plätze brauchen, wenn Frauen mit Kindern kommen. Also wir haben da umfassend viel noch zu tun. Wir haben da, das ist nicht zufriedenstellend, wie das in Deutschland läuft. Und wenn wir dann von der häuslichen Gewalt, die sich an Gewalttaten wegbewegen, dann kommt noch die psychische Gewalt bis hin zur digitalen Gewalt. Und Deutschland in den Gesetzen unterscheidet, dass Gewalt immer körperlich sein muss. Und das finde ich auch falsch, ehrlicherweise. Es gibt die psychische Gewalt mit psychischen Folgen, da streiten sich auch Juristen. Und es gibt auch die digitale Gewalt. Und digitale Gewalt im öffentlichen Netz, da ist es so, dass die Gesetzgebung des Internets, World Wide Web so noch gar nicht abbildet, das Strafgesetzbuch und so weiter, dass wir hier das Thema Stalking ernst nehmen, aber dass wir auch wirklich unsere Übersicht, wir haben das mit der Hassrede gesehen, die ganzen Gesetze so reformieren, dass digitale Gewalt dort sich niederschlägt, dass wir aber auch die Polizei, die Justiz entsprechend ausstatten, dass die auch dafür sensibilisiert werden, dass wir viel, viel mehr auch die Fachabteilungen dann mit der Kompetenz ausstatten. Das ist eine riesengroße Aufgabe. Und die Corona-Krise war wie ein Brennglas und hat eigentlich nur gezeigt, wie sehr das da noch Handlungsbedarf ist. Und deshalb ist mir das Thema so wichtig. Ich habe das Thema auch als erst eine der ersten Abgeordneten der FDP so wirklich als zentrales Thema gemacht, dass es zum allerersten Mal auch im Bundestagswahlprogramm steht, sowohl als häusliche Gewalt als auch als digitale Gewalt. Denn ich glaube, gerade als FDP ist es notwendig, die einerseits so wenig Staat wie möglich sagen, um sich zu entfalten, Bürgerrechte und so weiter, ist auch so wichtig, so viel wie notwendig. Und hier geht es um den Schutz der Menschen. Deshalb ist es einfach notwendig, dass der Staat das als seine Aufgabe begreift. Denn es gibt im Land schon auch Schwingungen, die gerne sagen, wir sollten aus der Istanbul-Konvention auch austreten, wie das andere europäische Länder schon gemacht haben. Solche Schwingungen gibt es auch. Und deshalb ist für mich immer wichtig, das Commitment und dann in erster Linie Frauen, aber dann im zweiten Schritt alle Menschen. Auch das Thema Kinder und Jugendliche. Corona hat gezeigt, wie viele Kinder Opfer häuslicher Gewalt wurden und Jugendliche. Das ist katastrophal, der Bereich. Und wir haben hier gar nicht so viele Schutzeinrichtungen. Deshalb ist es wirklich ein Herzensanliegen. Ich bin da auch sehr stark mit den Frauenhäusern hier vor Ort, die super sind an der Stelle übrigens, mit der AWO, aber auch mit der Caritas im Gespräch. Und jedes Jahr treffen wir uns. Und mir ist es wichtig, dass wir an dem Thema weiterarbeiten. Ganz klar Nein zu jeglicher Form der Gewalt in unserer Gesellschaft.
Frau Bauer, Sie haben gesagt, Parität ist nicht verfassungskonform. Ich würde gerne verstehen, überzeugen Sie mich doch davon, warum die Parität nicht verfassungskonform ist. Ich würde es gern verstehen wollen.
Es ist folgendermaßen bei uns thematisiert, das ist das Argument, was auch immer unsere Juristen aufbringen, das ist, dass die freie Wahl, die Wahlfreiheit damit eingeschränkt ist. Das ist eigentlich der größte Punkt, dass ein Paritätsgesetz der freien Wahl eingreift, weil es ein Paritätsgesetz ist und vorschreibt, dass abwechselnd Mann und Frau sein muss. Wenn das Parteien über die Liste bei sich so vornehmen, wie es ja auch schon viele tun, dann ist es völlig in Ordnung. Dann ist es die Aufgabe der Parteien, die Entscheidung, sich auf Quote oder Parität festzulegen. In unserem Gesetz zu verankern, gibt es Abwägung der einzelnen Güter. Und ich weiß, ich werde Sie heute nicht überzeugen, das ist mir schon bewusst, wenn Sie die andere juristische Auslegung kennen, weil die gibt es nämlich genau auch in die andere Richtung. Aber die Abwägung der Güter und wir wägen eben das Thema freie Wahlfreiheit stärker oder gleichermaßen ab und sagen, wenn das Parteien so machen, das ist völlig in Ordnung. Wenn das aber der Staat eingreift, würde die Wahlfreiheit eingeschränkt werden. Und an der Stelle muss ich auch sagen, bei mir kommt noch ein zweiter Punkt hinzu. Wenn wir heute ein Paritätsgesetz verabschieden würden, und ich habe vorher schon gesagt, ich bin eine bewusste und Überzeugungstäterin von Vielfalt. Wenn wir heute im Paritätsgesetz Mann und Frau vorschreiben, wie gehen wir da mit Internationalität vor, mit unterschiedlichen Berufsgruppen und so weiter und so fort. Und deshalb ist es die Aufgabe der Parteien, das zu tun, aus meiner Sicht. Und wir leben es vor, gerade in Niederbayern. Und ich glaube, kann jeder seinen Teil dazu beitragen. Und allgemein ist es halt notwendig aus unserer Sicht, dass, und das ist eine übergreifende Thematik, dass wir Politik interessanter machen für Frauen. Viel zu wenig Frauen engagieren sich politisch. Ich kann natürlich ein Paritätsgesetz einführen. Ich habe dann auch genügend Frauen für den Deutschen Bundestag in den Parteien. Aber wenn ich bei der Kommunalpolitik bin, dann würde ein Paritätsgesetz dazu führen, dass zum Teil entweder die Plätze frei bleiben würden oder wir gar nicht genügend Frauen haben. Und das übrigens bei mir in meinem Kreisverband nicht, weil ich schreibe über 35% Frauenanteil und kriege meine Liste bei der Kommunalwahl schon voll. Dafür habe ich genügend Mitglieder. Aber selbst in anderen Parteien wird es da schon schwierig. Und ich weiß, dass beispielsweise bei uns die SPD vor Ort bei der Kreistagswahl dann einfach die hinteren Plätze mit Männern aufgefüllt haben, weil sie da schon ihre Schwierigkeiten haben, die Bereitschaft zu Kandidaturen und politisches Interesse. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe mit Ihnen als Frauenverbänden, als Frauen, die Fraueninteressen vertreten, als politische Parteien aller Couleur, dass wir hier ansetzen und überlegen, warum ist Politik so unattraktiv für Frauen? Warum ist es so wenig vereinbar mit der eigentlichen Aufgabe? Es kann ja auch nicht, oder ist nicht nur die Kinder, sondern ist auch die Pflege. Die Pflegeangehörige. Warum steht das eine dem anderen gegenüber? Wie müssen wir Parteiarbeit, Politikarbeit gestalten, damit die Beteiligung eine größere ist? Und da gibt es kein Patentrezept, aber es macht mir große Sorgen. Und eines ist klar, der respektvolle Umgang miteinander ist A und O. Ich kann keine Freundin überzeugen, in eine Partei einzutreten oder Politik zu machen, wenn sie dann solche Dinge ihr vorsteht, wenn sie wirklich erfolgreich ist, wie die Kollegin, die ich vorher genannt habe. Und das sind ja auch körperliche Übergriffe, haben da ja stattgefunden. Deshalb ist es für mich das A und O, der respektvolle Umgang miteinander, weil der strahlt dann unsere Gesellschaft aus. Und wenn wir wollen, dass Frauen respektiert werden, dann ist das einfach beispielsweise notwendig. Ich kann sagen, ich war letztens erst am Samstag auf einer Demo, da habe ich gesprochen und als einzige Frau auf einer Biker-Demo und dann habe ich doch glatt zum Hören bekommen, ich solle mich ausziehen. Ich habe gedacht, es hackt. So viel dazu zum Thema Sexismus und Frauen. Wir werden häufig als Frau sein in erster Linie vollzogen und ich habe keine Lust, mich in irgendeiner Weise männlicher zu kleiden, als ich bin. Ich bin eine Frau, so wie ich bin. Und die Männer müssen es akzeptieren und respektieren und ich erwarte einen respektvollen Umgang. Egal, ob ich auf der Biker-Demo bin, ob ich im Deutschen Bundestag bin oder auf offener Straße.
Ich möchte das Argument mal aufgreifen und nachfragen, ob Sie nicht da auch einen Zusammenhang sehen, dass wir so wenig Frauen haben, die sich in der Politik engagieren, weil die Rahmenbedingungen eben so schlecht sind. Und die sind so schlecht, weil so wenig Frauen bisher in den Parlamenten sind, die sich ändern. Also wenn wir warten, bis sich das von selber entwickelt, dass es für die Männer selbstverständlich ist, dass die Hälfte der Frauen auch die Hälfte der Parlamentarierinnen stellt, da werden noch viele Jahrzehnte ins Land gehen und die von Ihnen genannten Probleme mit Gewalt, respektvoller Umgang oder klare Kante gegen Frauen, Mobbing, Internet, auch gerade besondere sexistische Herangehensweisen in der Politik oder im Wahlkampf, dass Frauen da niedergemacht werden, mal viel stärker aufgrund ihres Geschlechts, als es Männer erleben. Das wird sich, befürchte ich, nicht schnell genug verändern, sondern das werden wir noch ziemlich lange aushalten, wenn wir nicht mehr Frauenpower in die Parlamente bekommen und entsprechende Gesetze auch dann in die Verabschiedung.
Spannende Frage, spannende These. Ich würde sagen, an der Stelle ja, zum Teil, aber nicht direkter Zusammenhang. Denn es gibt, und nicht immer sind Frauen die besten Vertreter von Frauenthemen, muss ich an der Stelle auch sagen. Es gibt auch sehr viele junge Männer, überhaupt Männer, die da sehr, sehr gut sind und die sich da vehement dafür einsetzen. Ich glaube, das Thema respektvoller Umgang miteinander wird eine Mehrheit finden. Und da bin ich zutiefst überzeugt, das wird Thema sein in der nächsten Legislatur. Führende Diskussion schon, ich habe sie ein bisschen auch angezettelt mit unserem PGF und es gibt diese Gruppen schon. Nur noch eine Frage der Zeit, bis wir da einen Haken dran machen. Und ich erwarte, dass jede Fraktion, ich stichle auch die Presse an, da zustimmt. Wenn eine nicht zustimmt, dann dürfte die gerne in der Presse thematisiert werden, weil da gibt es für mich keine Verhandlungsgrundlage. Bei den anderen Themen ist es so, aus meiner Sicht, ich vertrete den liberalen Feminismus. Und der liberale Feminismus ist ein bisschen anders geordnet als die klassischen Feminismus, den wir so kennen, der immer definiert wurde. Beim liberalen Feminismus setzen sich Männer und Frauen gleichermaßen für diese Veränderung ein. Und da ist es nicht nur, Frauen müssen dafür kämpfen, dass sie mehr haben, sondern die Männer unterstützen. Und wir haben das jetzt in der Fraktion versucht. Und ich muss sagen, es hat erstklassig funktioniert. Erstklassig. Also wir haben 3 Themen aus der Opposition gehabt. Das Thema Upskirting, wir haben das Thema Tampon-Text gehabt und wir haben das Thema Stay-on-Board-Initiative, wo wir als Erste den Antrag eingereicht haben, die alle aus der Opposition heraus auch in Gesetz umgesetzt wurden. Wir waren auch überall die Ersten. Deshalb, ich glaube, da geht schon was. Deshalb würde ich sagen, ja, also beides ist notwendig. Das Thema Frauen, dass sie sich verabschieden wegen den Rahmenbedingungen, kann ich Ihnen recht geben. Ich kann Ihnen eine gute Freundin nennen, die in einer Gemeinde hier im Landkreis tätig war, in Landshut, bei der SPD war, die bei der letzten Kommunalwahl gesagt haben, so 6 Jahre reichen mir bis unter die Haut. Ich bin Nachwuchsführungskraft. Ich habe, und jetzt wörtlich, keinen Bock mehr, das ist so ineffizient, im Gemeinderat zu sitzen. Die Zeit investiere ich lieber in die Familiengründung. Es hat schon auch was damit zu tun, wie Gemeinderatssitzungen stattfinden, wie Dinge organisiert sind und Frauen wollen dort sein, und ich bin ja die gleiche, wo es effizient ist. Und ich kann Ihnen verraten, der Bundestag, der Kreistag, der Gemeinderat, das sind Welten zwischen den einzelnen Parlamenten. Und wenn wir wirklich viele Frauen künftig auf allen Ebenen finden wollen, müssen wir ran, wie arbeiten wir effizient zusammen? Und wie funktioniert da was? Frauen wollen was bewegen. Die wollen die Zeit nicht absetzen. So zumindest in der Rush-Hour des Lebens, aber auch darüber hinaus.